Befreiung, Tag des Sieges. Schwierig heute auch das Gedenken auf den Seeloer Höhen. In der Roten Armee kämpften Russen und Ukrainer noch Seite an Seite. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
In Seelo wird heute an die Schlacht auf den Seeloer Höhen vor 80 Jahren erinnert. Geplant ist zur Stunde Kranzniederlegung sowie ein stilles Gedenken. Der Landkreis Märkisch-Oderland geht davon aus, dass auch der russische Botschafter daran teilnimmt. Im Vorfeld hatte das Auswärtige Amt davor gewarnt, dass Russland die Veranstaltung instrumentalisieren könnte. Timmann Büttenbender, RBB 24.
In der sogenannten Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter von Russland und Belarus zu Gedenkveranstaltungen einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelo, Schönbrunn, wies das zurück. Man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Ähnlich hatte sich zuvor CDU-Vizelandrat Hanke geäußert, es handle sich um ein stilles Gedenken, auch um eine politische Vereinnahmung zu vermeiden, sagte er dem RBB.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niederen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
Die Brücken in Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Verkehrsexperten in einem noch schlechteren Zustand als angenommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation Transport and Environment. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Demnach müssen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bis zu 100 Milliarden Euro in den Ersatzneubau von Brücken investiert werden, die baufällig sind. Die Organisation weist darauf hin, dass vor allem in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen Autobahnen stark belastet sind. Ein Beispiel ist die A100-Ringbahnbrücke, die gerade abgerissen werden muss. Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft soll im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen haben, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Das Bundesverwaltungsgericht befasst sich seit dem Vormittag damit, ob Flüchtlinge nach Griechenland abgeschoben werden dürfen. Konkret geht es in dem Verfahren um einen Mann aus dem Gazastreifen und um einen aus Somalia. Frank Wörner.
Die beiden Flüchtlinge waren schon in Griechenland als schutzbedürftig anerkannt worden, reisten aber weiter nach Deutschland und beantragten hier Asyl. Die Anträge wurden abgelehnt, die Männer sollten abgeschoben werden und klagten. Ohne Erfolg. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof stellte zwar fest, dass das Asylsystem in Griechenland Defizite aufweist, mit denen könnten arbeitsfähige junge Männer aber umgehen. Eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe ihnen dort nicht. Nun liegt der Fall beim Bundesverwaltungsgericht. Eine Entscheidung könnte es noch heute geben. Im Fall von Italien hatte das Gericht im vergangenen Jahr über ähnliche Fälle entschieden. Dorthin sind Abschiebungen demnach möglich.
Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg Engel gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Sie galt bisher schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Mehrere Veranstalter seien schon auf die Gefahren hingewiesen worden, mit der Bitte, die Feuer abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 13 Grad, in Marzahn 16, in Angermünde 16 und in Fürstenwalde-Spree schon 20 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt auch morgen trocken bei 19 bis 28 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Jedes Jahr bekommen ungefähr 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Eine 500.000. Die Krebsdiagnose muss man auch psychisch erst einmal verkraften. Das ganze Leben steht Kopf und die Seele kommt kaum hinterher. Viele Betroffene schaffen das nicht allein. Aber das müssen sie auch nicht. Denn es gibt dafür Psycho-Onkologen, Therapeuten, die Krebspatienten in der Krankheit Unterstützung bieten und sie begleiten. Dr. Andreas Ross aus Berlin ist freiberuflicher Psycho-Onkologe und er kennt die Krankheit sehr genau. Inforadio-Redakteurin Silvia Tix hat mit ihm über seine Arbeit und den Krebs gesprochen.
Vis-à-vis.
Herr Dr. Ross, erklären Sie uns mal am Anfang, weil es, glaube ich, doch nicht jeder weiß. Was genau macht ein Psycho-Onkologe?
Er versucht, krebskranken Menschen, die von der Wucht der Diagnose getroffen sind, wieder in die Spur und in den Lebensmut zu helfen.
Kennengelernt habe ich Sie in Ihrem ersten, ich würde jetzt mal sagen, in Ihrem Hauptberuf als Tierarzt in Berlin-Reinickendorf. Was sind die Parallelen, die Sie erleben, wenn es um Krebs geht, als Tierarzt? Mhm. Und was sind die Unterschiede, wenn Sie jetzt auf das gucken, worüber wir sprechen, über Ihre Tätigkeit mit Menschen?
Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Also erstmal, ob Mensch oder Tier, da bin ich etwas großzügig als Tierarzt und sage, das sind alles Säugetiere. Und ob nun zwei oder vier Beine da dran sind, ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Vor allem nicht, wenn man die Krebserkrankungen sich unter dem Mikroskop anguckt und histologische Untersuchungen macht, dann ist das vollkommen gleichgültig eigentlich, von welcher Tierart oder Menschenart das kommt. Der große Bogen ist eigentlich ähnlich oder nahezu gleich.
Aber Sie behandeln ja als Tierarzt gegebenenfalls den Krebs beim Tier, aber beim Menschen ja nicht. Sie widmen sich ja dem psychologischen Faktor, dem seelischen Koma, den Bedürfnissen. Mhm. Das kannten Sie dann schon als Tierarzt, bevor Sie diese Zusatzausbildung gemacht haben. Nehme ich mal an, wenn die Tierhalter vor Ihnen sitzen und
ganz
weinen.
Genau. Mhm. Ein Tierhalter ist seinem Tier gegenüber ja auch genauso in der Verantwortung wie Eltern ihren Kindern gegenüber oder wie Angehörige dem erkrankten Menschen gegenüber und fühlt eine ähnliche Bindung, eine ähnliche. Wir wollen das nicht zu sehr vermenschlichen alles, aber es ist ähnlich und die Betroffenheit ist in beiden Fällen sehr groß. Und es geht ja hier um die Betroffenheit und die Ängste, die dann auftreten, wieder etwas abzumildern und den Informationsfluss so zu steuern, dass der Betroffene und die Angehörigen, beides, das ist beim Psychoonkologen auch ein zweites wichtiges Arbeitsgebiet, dass auch die Angehörigen mit in die Verantwortung genommen werden, aber auch eben an der Therapie teilhaben dürfen.
Wie sind Sie dann von Ihrem Hauptberuf, von Ihrem ersten Beruf Tierarzt zum auch Psychoonkologen geworden? Was ist passiert?
Ich bin selbst an Krebs erkrankt. Ich muss zugeben, dass ich früher eigentlich von Psychotherapie nicht so fürchterlich viel wissen wollte. Nicht umsonst habe ich mich auf die Tiermedizin, ein Gebiet ohne psychotherapeutische direkte Anwendung zu der Zeit, jedenfalls als ich studiert habe, geworfen und dann durch meine eigene Erkrankung gemerkt, dass ich an einigen Punkten Unterstützung brauchte.
An welchen?
An dem, wo ist jetzt eigentlich deine Lebensqualität, wo kannst du dich noch einbringen? Was alles fällt weg? Wie kann ich mit diesen Verlusten umgehen und trotzdem mich noch akzeptieren? Wie kann ich mit der körperlichen Veränderung umgehen, der seelischen, der wirtschaftlichen? Das sind ja viele Aspekte. Und da hatte ich nicht unbedingt die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte.
Sind Sie damals zu einem Psychologen, zu einem Psycho-Onkologen gegangen? Haben Sie eine Beratung bekommen?
Ja,
aber das hat nicht funktioniert?
Also es gab eine psycho-onkologische Beratung und da war ich äußerst unzufrieden, weil all das, was man dann später oder was ich dann später eben auch gelernt habe und vorher nur so geahnt habe, wie eine Therapie ablaufen sollte, in welchem Setting, in welcher Ruhe, in welcher Abgeschiedenheit von äußeren Einflüssen, weil das da alles überhaupt nicht stimmte. Und ich bin eigentlich ziemlich ratlos aus diesen Beratungen heraus. Habe mich dann etwas mit diesem Gebiet selbst beschäftigt. Ich hatte ja viel Zeit, weil ich nicht mehr praktizieren konnte. Und dabei festgestellt, nee, also ohne allzu arrogant sein zu wollen, aber das kannst du besser. Und habe dann diese Ausbildung begonnen.
Sie hören das Vis-à-vis im Inforadio, heute mit Dr. Andreas Ross. Er ist Psycho-Onkologe. Wie gehen Sie mit Patienten um, die zu Ihnen kommen und sagen, ich habe eine Krebsdiagnose und ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe?
Das allererste ist eine ganz normale ärztliche Anamnese. Das heißt, der Patient, die Patientin muss erstmal innerlich soweit sein, dass sie ihre Probleme zumindest erahnt. Das heißt nicht, dass sie alles auf den Punkt formulieren kann und druckreif rausbringt, aber spürt, ich habe Defizite und ich möchte Unterstützung haben. Viele Leute lehnen dies ab und das ist auch legitim. Niemand muss sich einer psycho-onkologischen Therapie unterwerfen, um Gottes Willen. Wenn er selber rauskommt, das ist doch schön. Aber diejenigen, die sich verlieren in ihren Ängsten und nicht mehr ein- und auswissen, die brauchen irgendeine Form von Unterstützung. Das kann eine Unterstützung durch Theologen zum Beispiel sein. Wer seinen Glauben hat oder verloren hat und dann ihn noch einmal versucht wiederzufinden, der ist sicherlich bei einem Theologen gut aufgehoben. Und auch die haben zum Teil eine psycho-onkologische Weiterbildung. Und wenn diese Findung erstmal da ist, ja, mir fehlt irgendetwas, ich brauche neue Struktur, dann geht es darum zu erkennen, was ist. Das ist sozusagen journalistische Arbeit.
Fragen viel und zuhören, ne?
Ja, sortieren, priorisieren. Was ist dann das Hauptproblem? Wo steckst du fest? Wo sind die festgefahrenen Punkte, an denen man sich verbissen hat und um die Gedanken immer kreisen, aber man kommt nicht weiter? Und wenn das dann alles in, sagen wir mal so, 2, 3 Sitzungen, die Sozialanamnese und die Festlegung, wo ist denn eigentlich der Knackpunkt, geklappt hat, dann kann man in einzelne Übungen gehen, kann sehen, ob man selbst Defizite beheben kann oder ob es besser ist, vielleicht auch auswärtigen Rat einzuholen.
Wo ist die Abgrenzung zur Psychotherapie? Weil ich könnte mir vorstellen,
es ist eine Psychotherapie.
Ja.
Es ist eine, meistens sollte es jedenfalls so sein, eine Kurzzeittherapie. Wenn es gut läuft, sind das so 12 Stunden. Das ist aber nicht immer so. Wenn man innerhalb der Therapie dann schon so weit ist, dass man aufdeckt, dass diese zu behandelnde Person schon vielleicht auch vor der Erkrankung einzelne Defizite aufwies, die ihr Leben bestimmt haben und worüber dieser Mensch sehr unglücklich ist und es ändern möchte, dann ist natürlich auch eine Fortsetzung möglich. Ich erinnere mich an eine Dame, die hatte in den letzten Sitzungen eigentlich immer wieder die Aufgabe, ihre Verweigerung, sich einzelnen Problemfeldern zu stellen, zu bearbeiten. Ja, diese Prokrastination, die Aufschieberitis heißt das ja so auf Hochdeutsch, die kann das Leben ganz schön schwer machen. Und wenn man erkrankt ist und weniger Kraft hat als vorher und dann immer noch seine Probleme möglichst weiträumig umschifft, dann kann es auch sein, dass man scheitert.
Würden Sie sagen, dadurch, dass Sie selbst betroffen waren und es mit Unterbrechungen auch wieder sind, dass sie einen anderen Blick, eine andere Sensibilität oder auch Glaubwürdigkeit für ihre Patienten und Patientinnen haben, weil sie zumindest sehr gut ahnen, was da alles sich auftut, womöglich an seelischen Zuständen, wenn man eine Krebsdiagnose bekommen hat.
Ich hoffe das.
Ja.
Ich kann es letztlich nicht beurteilen, aber dass ich ein anderes Verständnis für Unzulänglichkeiten und Ängste entwickelt habe seither, ja, da bin ich auch ganz sicher. Insofern kann ich also empathischer und anders als raubbeiniger Tierarzt reingehen.
Würden Sie also sagen, scheuen Sie nicht, sich Hilfe zu suchen, wenn Sie eine Krebsdiagnose haben, nicht zu Hause verzweifeln und denken, das muss ich alleine schaffen, es tut gut, sich zu öffnen. Man kann sich ja jederzeit wieder daraus zurückziehen, wenn man merkt, oh,
das ist wahr, niemand muss. Ja, das ist immer ein Angebot. Das Angebot ist allerdings sehr rar. Das Angebot an Therapieplätzen ist unglaublich begrenzt. Das liegt daran, dass eben ärztliche Psychotherapeuten mit Kassenzulassung sehr, sehr dünn gesät sind. Die medizinischen Fachzentren für spezielle Krebserkrankungen sind verpflichtet, innerhalb ihres Klinikbetriebes einen Psychoonkologen, eine Psychoonkologin zu beschäftigen. Aber das ist ja eine Ultrakurztherapie. Diese Kollegen von mir, die sehen ihre Patienten ein oder maximal zweimal. Wie lange ist die Liegezeit in einem Krankenhaus? 5 Tage, 6 Tage und dann ist aber auch schon vorbei. Und ob das gerade in den Ablaufplan passt, dann auch noch irgendwie zwischen den ganzen Fachuntersuchungen und ärztlichen Gutachten und was weiß ich was, noch einen Psychoonkologen da reinzuschicken in dieses Zimmer, das ist nicht immer gewährleistet. Sodass also viele Menschen auch gar keinen Kontakt, keinen Erstkontakt im Krankenhaus haben und dann gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit der Unterstützung gibt.
Kommen wir zum Schluss. Man hätte natürlich Ihnen die eigene Erkrankung sehr gerne erspart, aber die war ein Türöffner für Sie, könnte man das so sagen, etwas über sich zu lernen, da ein Stück weit daran zu wachsen und anderen zu helfen, damit es denen besser ergeht.
Es ist sicherlich ein Teil Lebenserfahrung, auf den ich verzichten könnte, ohne weiteres.
Weiß Gott.
Aber denken Sie bitte auch mal an Ihre eigene Lebensbahn. Wenn wir jung sind, wenn wir Schule abschließen, dann denkt doch keiner, bitteschön keiner mit 18 oder 21 an Erkrankungen. Ja, da geht es um den beruflichen Fortgang oder den Wunsch nach Familie oder was auch immer, aber jedenfalls nicht um Krankheitsbilder. Wenn man dann so nach 20 Jahren sich mal wieder trifft in einem Klassentreffen oder in welcher Runde auch immer, dann staunt man, dass irgendjemand doch schon irgendwas Ernstes hat. Wenn es dann aber 40 Jahre her ist, dann kann man von Glück reden, wenn die Hälfte der dort Sitzenden nicht schon irgendeine wirklich ernste lebensbedrohliche Krankheit hat, durchgemacht hat oder vielleicht auch schon gestorben ist. Das preist niemand für sein eigenes Leben ein. Niemand geht davon aus, aber wir müssen Krankheit als einen Teil unseres Lebens akzeptieren und insofern ist diese Erfahrung mit der eigenen Erkrankung etwas, was ich auch durchaus gerne gefiltert, geläutert weitergeben möchte.
Herr Dr. Ross, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen, Frau Dix.
Dr. Andreas Ross, er ist freiberuflicher Psychoonkologe in Berlin. Das Gespräch mit ihm führte Silvia Tix.
Sport Update. Mit Thomas Hollmann im Studio. Ein Tor schießen und keines kassieren. Das ist der Plan heute Abend von Bayern München. Im Champions League Rückspiel bei Inter Mailand muss ein 1:2 wettgemacht werden. Bedeutet, die Bayern müssten noch ein zweites Mal treffen, um ins Halbfinale einzuziehen. Aus Mailand berichtet Patricia Gabor.
Schon von weitem sieht man ihn, den massiven Betonblock, der wie eine Festung in den Himmel ragt. Das legendäre San Siro, offiziell das Giuseppe Meazza Stadion. Ausgerechnet dort, im größten Hexenkessel Italiens, will der FC Bayern um Trainer Vincent Kompany alle guten Manieren vergessen und den Gastgeber Inter Mailand bezwingen.
Es ist einfach eine Vorfreude für dieses Spiel. Es fühlt sich auch richtig an, wenn man dieses Stadion sieht und auch die Allianz Arena, wo das erste Spiel war. Viel Größe gibt es nicht, glaube ich.
90 Minuten haben die Bayern heute, um die 1:2 Niederlage aus dem Viertelfinal-Hinspiel zu drehen. Oder auch 120 Minuten oder notfalls 120 Minuten plus Elfmeterschießen.
Ich glaube, wir haben das geübt seit erste Pokalspiel in Ulm und immer weiter geübt. Das heißt, das ist immer da.
Nur die Nerven müssen auch im Ernstfall stabil bleiben. Denn im Giuseppe Meazza Stadion haben schon so einige Fußballer Wackelpuddingbeine bekommen. Es braucht also einen kühlen Kopf, um die San Siro-Festung am Ende einzunehmen. Da kommt der angesagte Dauerregen ja vielleicht gerade richtig.
Anstoß in San Siro ist um 21 Uhr und wir übertragen das Spiel der Bayern live.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Schönefelderkreuz und Rangsdorf ist nach einem Unfall die Richtungsfahrbahn gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. Eine halbe Stunde dauert's länger. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Lübbenau 12 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle. Sie sollten etwa 45 Minuten mehr einplanen. Außerdem gibt es im Staubereich auch noch eine Unfall Unfallstelle. B2 im Kreis Potsdam-Mittelmark zwischen Treuenbrietzen und Buchholz. Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Autos über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Stau ab Schmargendorf. Und Schienenersatzverkehr bei der S-Bahn wegen Bauarbeiten für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz und auch für die Ringbahnen und die S46 zwischen Halensee und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Anke Arndt. Heute vor 80 Jahren hat die Schlacht um die Seelower Höhen am Oderbruch begonnen. Bei den Kämpfen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges waren Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet worden. Am Vormittag wurden am Denkmal in Seelow Kränze niedergelegt. Zuvor hatte es rege Diskussionen um das stille Gedenken gegeben. In einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes wurde empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter aus Russland oder Weißrussland einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow, Schönbrunn, hat das zurückgewiesen. Sie sagte im rbb24-Inforadio, man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. In Berlin-Westend kommt der Abriss der A100-Ringbahnbrücke weiter gut voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist der Rückbau des Mittelbereichs, der über die wesentlichen Gleisanlagen führt, seit heute Morgen abgeschlossen. Über den Stand der Arbeiten wollen sich heute Nachmittag Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren. Werner Schoninger, RBB 24.
Bisher sieht der Plan vor, dass die Ringbahnbrücke sowie die Westendbrücke bis 25. April weitgehend abgerissen sind. Sobald der Schutt von den Gleisen geräumt ist, soll die Ringbahn zwischen Halensee und Westend wieder durchfahren. Die Brücken müssen nach Angaben der Autobahngesellschaft neu gebaut werden, weil die alten Bauwerke als marode gelten, unter anderem wegen eines Risses im Tragwerk der Ringbahnbrücke. In ganz Deutschland gibt es rund 16.000 baufällige Brücken, teilte die europäische Organisation Transport and Environment mit. Die Experten schätzen die Lage viel dramatischer ein als bislang angenommen.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft soll im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen haben, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Im Prozess gegen die Fluggesellschaft Ryanair wegen des Vorwurfs der Diskriminierung will das Berliner Landgericht heute Mittag seine Entscheidung verkünden. Eine non-binäre Person hat auf Entschädigung geklagt, weil es beim Online-Ticketkauf keine Anredeoption für sie gab. Martin Grunwald, RBB 24.
Im verhandelten Fall wollte eine nicht-binäre Person bei Ryanair online ein Flugticket buchen. Voraussetzung für die Buchung war die Auswahl der Ansprechformen Herr, Frau oder Fräulein. Eine geschlechtsneutrale Anredemöglichkeit war nicht verfügbar. Die klagende Person fühlte sich in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt. Ryanair lehnte es ab, den Streit außergerichtlich zu klären. Die non-binäre Person will auch erreichen, dass die Fluglinie die Auswahleinstellungen ändert.
Das geplante Atommüllendlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Schacht Konrad in Niedersachsen steht nach einer ARD-Recherche vor einer erheblichen Verzögerung. Das geht aus vertraulichen Unterlagen hervor, die dem Norddeutschen und dem Bayerischen Rundfunk zugespielt wurden. Demnach kann Schacht Konrad in jetziger Form nicht in Betrieb gehen. Grund seien strenge Grenzwerte im niedersächsischen Wasserrecht, etwa für Quecksilber und Asbest. Die Gefahrenstoffe seien oft in Behältern mit Atommüll enthalten. Eigentlich soll sollten die ersten Container in wenigen Jahren in Schacht Konrad dauerhaft eingelagert werden. Derzeit liegt Atommüll deutschlandweit in Zwischenlagern auf ehemaligen AKW-Geländen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar Wolken viel Sonne und überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 15 Grad, in Buch 19, Frankfurt-Oder meldet 17 Grad und Fürstenwalde-Spree 22. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken. Höchste Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Von Bitcoins bis Neobanken. Die Fintechs, die Finanztechnologieunternehmen, sind zu Lieblingen der Berliner Wirtschaftspolitik geworden. Den Unternehmen wird der rote Teppich ausgerollt. Mit Erfolg. Berlin gilt als Fintech-Zentrum, nicht etwa die klassische Bankenmetropole Frankfurt am Main. Vor kurzem fand zum zweiten Mal die Berliner Fintech-Messe FIBE statt. RBB-Reporter Sebastian Schöbel war dort.
Berlin schmückt sich bekanntlich gerne mit dem Titel Start-up-Hauptstadt, obwohl es inzwischen von anderen Städten in Sachen Gründertum längst eingeholt und zum Teil sogar überholt wurde. Nur in einer Branche eben nicht. Fintech, Finanztechnologie. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young wurden 2024 mehr als 460 Millionen Euro in Berliner Fintechs investiert. Das entsprach fast 90% aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main ist der traditionelle Bankenstandort. Aber der Bankenstandort der Zukunft, der Fintech-wichtigste Standort in Deutschland, ist Berlin.
Sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey.
Und das heißt, die Unternehmen, die hier wachsen, die diese ganzen Lösungen entwickeln, um im digitalen Finanzgeschäft eben auf sich behaupten zu können, die kommen hier nach Berlin. Und die Frage, ob das eine Zukunft hat, die ist die gleiche Frage, wenn man fragt, ob Digitalisierung eine Zukunft hat.
Gerade in der angespannten Haushaltslage Berlins ist die Fintech-Szene mit ihren Unicorns, den erfolgreichen Startups, die zu Milliardenunternehmen werden können, sehr attraktiv.
Und am Ende geht es darum, wie wir auch mehr Steuereinnahmen bekommen. Und wenn dieser Wirtschaftszweig sich hier in Berlin etabliert, dann ist das gut für die gesamte Haushaltslage im Land. Da gucken wir auch mal auf die Einnahmeseite, nicht nur auf die Ausgabeseite, denn all diejenigen, die hier potente Unternehmen haben, die stark wachsend sind, die werden in Berlin Steuern zahlen. Und das müssen wir fokussieren, das müssen wir unterstützen und auch dafür sorgen, dass die Unternehmen tatsächlich sich hier ansiedeln und hier auch bleiben.
Berlin setzt also voll auf die Fintech-Szene, obwohl die immer wieder auch ihre Verwundbarkeit zeigt. Zuletzt zum Beispiel durch die Marktturbulenzen, die US-Präsident Donald Trump mit seinen Zöllen ausgelöst hat. Trade Republic, der in Berlin gegründete Neo-Broker, ging im Börsencrash kurzzeitig technisch in die Knie, weil etliche Kunden panisch ihre Portfolios abstoßen wollten und die App nicht mehr funktionierte. Dazu drohen neue EU-Regeln, die das Geschäftsmodell mit billigem Aktienhandel von Anbietern wie Trade Republic verbieten. Bei Berlins erfolgreichstem Fintech-Startup kennt man sich mit der Bürde der Regularien gut aus. N26, die Online-Bank, stand jahrelang unter der scharfen Beobachtung der Bankenaufsicht BaFin. Weil N26 zu wenig gegen Geldwäsche und andere Finanzkriminalität unternahm, beschränkte die BaFin nicht nur das Wachstum des Unternehmens, sondern verhängte auch heftige Strafen in Höhe von mehr als 9 Millionen Euro. Inzwischen aber hat N26 nachgebessert. Und die BaFin hat ihre Fesseln gelockert.
Also natürlich war die Regulierung der letzten Jahre, vor allem die Wachstumsbeschränkung, für uns sehr, sehr schmerzhaft und hat uns auch im Vergleich zur Competition zurückgeworfen.
Sagt N26-Mitbegründer Valentin Stalf im RBB-Interview.
Ich glaube, wir müssen schon sehr umsichtig auch in Zukunft umgehen mit solchen Beschränkungen, egal für uns oder für andere Unternehmen und wie sich das auf die Competition auswirkt. Auf der anderen Seite war es natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig, in gewissen regulatorischen Bereichen auch aufzuholen. Wir haben da sehr viel investiert, wir haben auch die Zeit gehabt, 2,5 Jahre in diese Themen zu investieren und auch das Verhältnis zum Regulator zu verbessern in den letzten Jahren. Und insofern hat das auch eine positive Seite natürlich gehabt.
Die Wildwest-Manier, mit der die Fintechs die traditionelle Finanzbranche vor ein paar Jahren kräftig aufgemischt haben, ist längst passé. Nicht nur, weil die Aufsichtsbehörden aufgeholt haben und auch von der EU-Ebene immer schärfere Gesetze gekommen sind. Längst gehören zur Fintech-Branche auch Unternehmen, die Fintechs sauber halten wollen. besonders wenn es um die Einhaltung der immer strengeren Auflagen in Sachen Geldwäsche geht, erklärt Jennifer Henley-Giersch von der Beratungsagentur Berlin Risk.
Ja, also es ist natürlich verbreitet und es ist ja immer attraktiv, die Gelder über Fintech-Unternehmen zu versuchen zu waschen, weil die dann vielleicht auch nicht so aufgestellt sind wie traditionelle Banken und dass da vielleicht nicht die gleichen Sicherungsmaßnahmen existieren, vor allem im Bereich Fraud Prevention, also bei der Prävention von Betrug, sind bestimmte Fintechs auch anfällig und deswegen müssen sie dann Sicherungsmaßnahmen aufsetzen, sie müssen sich technologisch vorbereiten, dass sie diesen Gefahren entgegentreten können, auch um ihren Kunden eine Sicherheit zu geben, dass ihre Gelder dann auf ihren Plattformen sicher sind.
Das sind Regeln, Aufsicht und Kontrolle durch Behörden, nicht Gift für eine Finanztechnologie, die mit anonymen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien Sicherheit vor dem Zugriff des allmächtigen Staates versprochen haben? Nein, sagt Jennifer Henley-Giersch, Fintechs und Regulierung, das schließt sich nicht aus.
Also eigentlich nicht. Es ist ja so, dass die Blockchain gilt ja als sehr transparent. Ja, das heißt, theoretisch kann man jede Transaktion auf der Blockchain nachvollziehen. Ja, das ist halt zum Beispiel mit Papiergeld gar nicht möglich. Und jetzt haben wir auch im Rahmen von der EU-Regulierung, die letztes Jahr verabschiedet wurde und ab Mitte 2027 in Kraft tritt, die Kryptodienstleister, die müssen genau die gleichen geldwäscherechtlichen Anforderungen erfüllen wie die traditionellen Banken. Ja, und das wird dann das Spielfeld komplett verändern. Dann werden bestimmte Anforderungen gestellt werden an den Markt und es wird dann auch viel sicherer werden.
Sofern sich ein Fintech an die Auflagen hält, was in der Praxis gar nicht so einfach ist, weiß Luisa Liebold vom Berliner Unternehmen Regpit. Es bietet Softwarelösungen für Fintechs an, damit die zum Beispiel verdächtige Geldströme in ihrem System möglichst schnell entdecken können. Weswegen bei Luisa Liebold quasi rund um die Uhr das Telefon klingeln kann, mit einem panischen Fintech-Chef am Ende der Leitung.
Ja, so ungefähr. Also meistens kommen die Unternehmen natürlich auch gerade in solchen Situationen dann auf uns zu, wenn es vorher vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde. Genau, dann ist spätestens der Anruf von der Aufsichtsbehörde das Zeichen, dass man sich da intensiv mit auseinandersetzen sollte. Aber genau, dann sind wir auch da. Also wir gucken uns genau an, was hat das Unternehmen eigentlich für Verpflichtungen und wie können wir die so effizient wie möglich umsetzen, um dann auch wirklich regelkonform unterwegs zu sein.
Compliance ist das Zauberwort. Die Vielzahl von Regeln, die Fintechs inzwischen befolgen müssen, haben gerade auch in Berlin einen eigenen Markt für spezialisierte Dienstleister entstehen lassen, besonders im Bereich Sicherheit. Die Software von Liebold ist so eine Art digitale Notruf- und Überwachungszentrale, die anschlägt, wenn ein Fintech an fragwürdige Akteure gerät, vor allem auch aus dem Ausland.
Ja, absolut, genau. Also es gibt ein Risikosystem, was quasi insbesondere dahinter liegt. Und gerade in Kunden-Onboarding-Prozessen werden dann unterschiedliche Risikofaktoren bearbeitet. Und je nachdem, wer sich dann dort identifiziert, kann das auch mal rot anschlagen und führt dann entweder dazu, dass so eine Geschäftsbeziehung gar nicht zustande kommen kann. Ganz praktisch im Moment, der ganze Bereich Sanktionen ist natürlich wahnsinnig empfindlich. Das heißt, die Unternehmen müssen ganz genau prüfen, ist vielleicht eine sanktionierte Person innerhalb dieser Geschäftsbeziehung mit beteiligt. Genau, und dann geht ein rotes Lämpchen auf und dann sollte man tunlichst keine Geschäftsbeziehung begründen. Das ist so ein typisches Beispiel.
Das Geschäft mit der IT-Sicherheit für Fintechs boomt. 2 Millionen Euro konnte allein Regpit zuletzt von Investoren einsammeln. Ohne künstliche Intelligenz kommt inzwischen kaum noch ein Fintech aus. Doch auch die KI muss sich an Regeln halten. Zum Beispiel beim Datenschutz, wenn personenbezogene Informationen verarbeitet werden.
Und da kommen wir quasi ins Spiel, versuchen entsprechend am Arbeitsplatz diese Dokumentenanonymisierung durchzuführen oder eben in den Businessprozessen, wenn die Unternehmen Maskierungs- oder Anonymisierungstechnologie einbinden wollen in ihre eigenen Prozesse, wenn sie mit AI arbeiten.
Erklärt Florian Sprengler vom Berliner Startup Nenner. Das Unternehmen ist erst vor kurzem an den Start gegangen und steht kurz vor der ersten Runde mit potenziellen Investoren. Die Pre-Seed-Phase, so der Fachbegriff. Die Bedingungen für Gründer, gerade auch im Fintech-Bereich, sind in Berlin sehr gut, sagt Sprengler. Auch weil sich mit der Investitionsbank Berlin das Land selbst als Investor stark engagiert.
Grundsätzlich ist es in Berlin sehr einfach. Berlin hat eine sehr gute Startup-Infrastruktur. Es gibt verschiedenste Accelerator, es gibt verschiedenste Inkubatoren, an die man sich wenden kann. Ich glaube, Startup wird in Berlin sehr gut gelebt. Ich habe mich hier auch auf der Messe schon mit anderen Startups unterhalten, die nicht aus Berlin kommen. Ja, die haben es deutlich schwieriger. Und ich kann das auch bestätigen, dass Berlin da schon eine sehr gute Positionierung hat, was die behördlichen Prozesse anbetrifft und die Verwaltungsaufwände, die damit hat. Das steht auf einem anderen Blatt. Also es gibt durchaus Länder, da ist das alles etwas leichter. Auch mit einer digitalen Identität möglicherweise Behördenprozesse zu beschleunigen, könnte auch Deutschland irgendwie gut tun.
Wie erfolgreich man als Fintech-Startup in Berlin an Geld kommt, hat Ingmar Stupp mit seinem Unternehmen Tilter erlebt. Mehr als 30 Millionen Euro konnte der in Berlin-Mitte gegründete Zahlungsdienstleister schon bei Investoren einsammeln. In nur 3 Jahren. Das Startup hat sich auf den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen spezialisiert und greift nun Branchenriesen wie Klarna an. Der Markt für Risikokapital von Venture Capitalists, kurz VCs, sei in Berlin sehr gut, sagt Stupp.
Viele VCs sitzen auf sehr viel Dry Powder. Ja, das ist tatsächlich die Sprache. Soll heißen, die Fonds, die sie geraced haben, sind noch gut gefüllt. Die müssen investieren, um wiederum auch die Erwartungen ihrer Investoren zu erfüllen.
Was nicht heißt, dass Geld auf der Straße liegt, so Stupp. Finanzierungsrunden, bei denen sich junge Unternehmer bei Investoren quasi um Geld bewerben, sind auch für erfahrene Unternehmer wie ihn eine der größten Herausforderungen. Doch Berlin sei da im deutschlandweiten Vergleich immer noch die Nummer 1, weil hier inzwischen auch die letzte Lücke im Ökosystem geschlossen wurde.
Was wirklich in Berlin gefehlt hat, aber jetzt da ist, ist die FIB. Denn wir sind wirklich in den letzten Jahren, wirklich jedes Jahr nach Amsterdam auf die Money 2020 gepilgert, obwohl Berlin ja so ein starkes Fintech-Ökosystem hat. Und jetzt ist auch endlich mal eine würdige Konferenz dafür da.
Wenn man auf der FIB überhaupt eine Beschwerde hört, dann diese. Bürokratie bremse Wachstum aus. Der Nachholbedarf in den Amtsstuben, besonders bei der Digitalisierung, wird fast durchgängig von allen Unternehmern als hoch bezeichnet. Selbst bei Berlins vermutlich digitalster Behörde überhaupt, den Finanzämtern. Hier kommt schon längst moderne Software zum Einsatz und zum Teil auch künstliche Intelligenz. Und besonders Berlins Finanzsenator Stefan Evers will den Einsatz von KI in der Verwaltung massiv vorantreiben. Auch weil humanes Personal fehlt. Doch auf das, was die Fintechs zeitgleich entwickeln, sind die Behörden oftmals kaum vorbereitet, warnt Ann-Christine Lochmann, Steuerexpertin für Fintechs bei der Kanzlei Osborne Clark. Schon heute seien die Finanzbeamten von den komplizierten Geschäftsmodellen der Fintechs ziemlich überfordert.
Das Problem wird in den nächsten Jahren größer werden, weil die Unternehmen werden alle erst in den nächsten Jahren in die Betriebsprüfung gehen. Erst dann werden sich diese Geschäftsmodelle überhaupt angeschaut werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Finanzamt oder die Finanzverwaltung da noch extrem Nachholbedarf hat. Das Finanzamt ist noch sehr in alten Strukturen und da muss einfach viel mehr kommen, dass sich damit beschäftigt wird. Auch für die Finanzgerichte, die werden die Themen irgendwann auch auf Tisch haben. Und da ist auch ganz klar, die stecken in den Kinderschuhen, was das angeht.
Das heißt, da kommt noch einiges auf die Verwaltung zu. Das war unser Reporter Sebastian Schöbel über die Fintech-Hauptstadt Berlin.
Wirtschaft Update
mit Johannes Frevel. Elon Musk hat wegen der US-Zölle gegen China Probleme bei Tesla. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Robotaxi Cybercab und ein elektrischer Sattelschlepper, sie sollen Tesla wieder aus der Krise helfen. Allerdings, in beiden Fahrzeugen sind Komponenten aus China verbaut, die Einfuhr ist ausgesetzt. Der eigentliche Produktionsstart wird erstmal nichts. Shenzhen hat an der Südgrenze Chinas ist ein wichtiger Standort für Elektronikproduktion. Etwa 15 Autominuten südlich liegt Hongkong. Kleinere Unternehmen nutzen für ihren internationalen Warenversand ab Hongkong die Post. Allerdings nimmt die Post in Hongkong ab sofort keine Warensendungen mehr Richtung USA an. Offizielle Begründung: die schikanösen Zölle. Jedes Jahr zu Ostern wird es überraschend schwierig mit Hühnereien. Der Tagesspiegel hat mit dem Chef des Bundesverbands Ei, Hans-Peter Goldnick, gesprochen. Heute könnten 10 Bio-Eier schon mal 5,50 Euro kosten. Zudem drohe Eierknappheit. Lebensmittelhersteller müssten deshalb ihre Rezepte ändern. Eier würden als Zutaten zu teuer und fielen weg. Keine guten Nachrichten also für Konsumenten, etwa von Eierlikör. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald. Und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit zwei Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Birkenwerder und Mühlenberg liegt ein großer Holzbalken auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Hohenschönhausen und Dreieck Barnim liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und hier haben wir noch die südliche A10 Richtung Dreieck Spreeau. Hier liegen zwischen Dreieck Potsdam und Ferch Fahrzeugteile über alle Spuren verteilt. Noch einmal A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Auf dem westlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland stockt es wieder mal an der Baustelle zwischen Großkreuz und Leest eine halbe Stunde plus. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost Stau an einer Baustelle und A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Lübbenau 12 Kilometer stockender Verkehr ebenfalls an einer Baustelle.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Anke Arndt. Heute vor 80 Jahren hat die Schlacht um die Seeloer Höhen am Oderbruch begonnen. Bei den Kämpfen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges waren Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet worden. Am Vormittag wurden am Denkmal in Seeloer Kränze niedergelegt. Zuvor hatte es rege Diskussionen um das stille Gedenken gegeben. In einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes war empfohlen worden, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter aus Russland oder Belarus einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seeloer Schönbrunn hat das zurückgewiesen. Sie sagte im RBB 24 Inforadio, man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seiner Landsleute zu gedenken. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
In Deutschland müssen nach Einschätzung von Experten deutlich mehr Brücken saniert oder ersetzt werden als angenommen. Das geht aus einer Erhebung der Organisation Transport in the Environment hervor. Das ist ein Dachverband nichtstaatlicher Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr in Europa einsetzen. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Der Verband T&E bemängelt, dass das Verkehrsministerium in seinem Brückensanierungsprogramm innerhalb von 10 Jahren zunächst nur für 4.000 Brücken plant. Insgesamt müssten aber fast 6.000 Brücken ersetzt werden. Rund 10.000 weitere Brücken sind der Einschätzung zufolge so stark belastet, dass Neubauten oder Verstärkungen nötig sind. Der Verband T&E fordert von der künftigen Bundesregierung, zunächst die bestehenden Autobahnen und Bundesstraßen zu sanieren, bevor neue gebaut werden.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft soll im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen haben, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann verteidigt, dass noch in diesem Monat weitere afghanische Flüchtlinge nach Deutschland gebracht werden. Die geschäftsführende Bundesregierung müsse rechtliche Zusagen erfüllen, sagte Hasselmann am Morgen im ZDF. Ein Charterflugzeug soll noch heute in Leipzig ankommen. Aus dem Hauptstadtstudio Martin Polanski.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes haben etwa 2600 Afghanen eine verbindliche Aufnahmezusage über humanitäre Programme. Deshalb sind vor dem anstehenden Regierungswechsel noch mehrere Charterflüge von Pakistan nach Deutschland geplant. Unionspolitiker hatten das grün geführte Auswärtige Amt dafür kritisiert, an den Plänen festzuhalten. Mit Verweis darauf, dass die kommende Bundesregierung die entsprechenden Aufnahmeprogramme beenden will. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hasselmann, verteidigte das Vorgehen des Auswärtigen Amtes. Es sei ein Akt der humanitären Verantwortung, beispielsweise afghanische Menschenrechtlerinnen aufzunehmen, die an Leib und Leben gefährdet sind.
Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg Engel gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Sie galt bisher schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Mehrere Veranstalter seien schon auf die Gefahren hingewiesen worden, mit der Bitte, die Feuer abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 15 Grad, in Buch 19, in Frankfurt oder 17 und in Fürstenwalde-Spree 22. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken. Höchste Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der B96 im Landkreis Oberhavel. Zwischen Birkenwerder und Bergfelde ist Öl ausgelaufen.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute vor 80 Jahren begann die Schlacht um Berlin. Am 16. April 1945 morgens um 3 begann die Rote Armee mit dem Angriff auf die Seelower Höhen, wo sich die Wehrmacht verschanzt hatte. In den Tagen und Wochen bis zum 2. Mai rückte die Rote Armee auch mit Hilfe polnischer Truppen immer weiter vor und eroberte schließlich Berlin. Wer kann davon noch erzählen aus eigenem Erleben? Unser Reporter Christoph Schrag stellt Ihnen eine Zeitzeugin vor, die letzten Kriegstage als Kind in Berlin erlebt hat. Und sie erinnert sich an Folgendes.
Und einige junge Soldaten wollten natürlich überleben und wollten flüchten, die wollten nach Hause.
Das ist Marianne Lebin. Die heute 86-Jährige war 6 Jahre alt, als die Schlacht um Berlin begann.
Denn jetzt wurden ja die 15-16-Jährigen eingezogen, obwohl die noch gar nicht wehrpflichtig waren. Und zwei dieser deutschen Soldaten wurden hier am Hackeschen Markt aufgehangen, da wo ja Raumoptik jetzt ist, an der Laterne hier an diesem Ständer hingen die beiden Soldaten mit einem Schild um, Deserteure oder Verräter oder alle Fälle ein Schild hatten die um Hals und hingen mehrere Tage hier. Keiner hat sich getraut, diese Soldaten abzunehmen. Und das ist für mich so schlimm gewesen, dass ich dieses Bild nicht vergessen habe.
Auf einem Spaziergang durch das Wohngebiet in Mitte, in dem sie auch heute noch zu Hause ist, erinnert sich die Zeitzeugin daran, wie sie als Kind die letzten Kriegstage hier in der Stadt hautnah miterleben musste.
Hier wurden ja viele auf der Straße auch erschossen. Also hier waren ja ganz schlimme Kämpfe, Straßenkämpfe. Und da lagen die Toten reihenweise. Und wir hatten ja keine Spielplätze und wir sind dann spielen gegangen. Es ist heute Unverständnis, aber was anderes hatten wir nicht. Wir haben Springen über die Toten gemacht. Wir sind als Kinder über die Toten gesprungen. Ich war 6 Jahre. Wir haben ein Schwer schafft es, über eine Leiche zu springen. Dann haben die Jungs noch eine daneben gepackt. Dann haben wir also versucht, es zu schaffen, über 2 Tote. Also heute frage ich mich, wie man überhaupt als Kind zu sowas fähig ist. Aber das war die ganze Situation, man war ein Mensch unter den anderen. Die anderen haben das auch gemacht, hat man als Kind mitgemacht.
Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester lebte Marianne Lebin in einer Wohnung in der heutigen Max-Bär-Straße im zerbombten Berlin. Eine Wohnung, die nur deswegen frei wurde, weil die ursprünglichen jüdischen Bewohner deportiert worden waren. Lebin selbst ist auch jüdischer Abstammung, konnte aber den Deportationen entgehen.
Ja, das muss ich so sagen, wir waren Menschen zweiter Klasse. Wir durften nicht mal eigentlich in den Luftschutzkeller. Wir hatten aber einen netten Gemüsemenschen bei uns dazu wohnen. Dann hat der mich in seinen Gemüsekeller mit runtergenommen, dass man denn irgendwie geschützt war. Nicht aus draußen, wo die Flieger kommen oder die Bomben.
Marianne Lebin überlebt. Die Schlacht um Berlin endet am 2. Mai 1945. Wenige Tage später ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Aber die schlimmen Erinnerungen aus frühester Kindheit, die ist Lebin nie mehr losgeworden.
Meine Kindheit war begleitet in den Jahren von Toten, die mich nie verlassen werden. Und wenn ich jetzt diese ganzen Bilder von den Kriegsgeschehen sehe, ob es Ukraine ist oder Nahe Osten, ist egal. Die Bilder gleichen sich irgendwie. Es ist manchmal nachts schlimm, weil diese Dinge wiederkommen.
Das war die Zeitzeugin Marianne Lewin, die sich an die letzten Kriegstage in Berlin erinnert. Die Befreiung Berlins begann mit der Schlacht um die Seeloer Höhen. Sie gilt als die verlustreichste Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Heute vor 80 Jahren kämpften am Oderbruch östlich von Berlin 4 Tage lang rund 1 Million Soldaten der Roten Armee gegen 120.000 Wehrmachtssoldaten. Es ging um die letzten Kilometer, um das Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Zehntausende Menschen starben dabei, oftmals ganz junge Soldaten. Ihrer wird heute in Seelo gedacht. Es soll ein stilles Gedenken sein. Es gab im Vorfeld eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes an Landkreise und Kommunen, auch an den Landkreis Märkisch-Oderland. Und in dem Schreiben wird empfohlen, russische und belarussische Vertreter von den Gedenkveranstaltungen fernzuhalten, also das Hausrecht zu gebrauchen, damit diese das Gedenken nicht instrumentalisieren können. Sina Schönbrunn ist Landtagsabgeordnete der SPD aus Seelo für den Kreis Märkisch Oderland. Und Angela Ulrich hat heute Morgen mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sie die Sorge des Auswärtigen Amtes nachvollziehen kann.
Also ich finde es doch schon recht absurd, so ein Schreiben rauszugeben. Natürlich kann ich auch die Sorge des Auswärtigen Amtes verstehen. Ich bin da aber ganz auf der Seite meines stellvertretenden Landrats, Herrn Hanke, sowie der Stadt Seelo. Ich finde es unsinnig, jemanden, also den höchsten Vertreter eines Landes auszuladen oder auszuschließen.
Also das wäre der russische Botschafter dann, ne?
Genau, der Natschajew auszuladen, um hier seiner Landsleute zu gedenken. Das ist doch nicht Ziel einer Diplomatie und so einen Vertreter vor die Tür zu setzen, völlig unverständlich für mich.
Allerdings ist ja die Sorge, dass die damalige Befreiung Nazi-Deutschlands jetzt dazu führen könnte, dass Russland seine Erzählung eben nochmal rechtfertigt, angeblich die Ukraine von Nazis zu befreien durch diesen aktuellen Angriffskrieg. Der Zeithistoriker Martin Sabro aus Potsdam hat das gestern bei uns so beschrieben, die mögliche russische Propaganda.
Dass man die Vergangenheit mit der Gegenwart identifiziert und die Befreiung Deutschlands vom Hitlerregime fortführt in ein heutiges Befreiungsdenken, das dann den Angriffskrieg auf die Ukraine als Teil dieser Erzählung definiert. Und wenn ich Medvedev gestern den kommenden Kanzler Merz als Nazi habe beschimpfen hören, dann sieht man, wie eine solche Instrumentalisierung aussehen kann.
Medvedev, früherer russischer Präsident und auch Premier. Also insofern scheint diese Sorge ja nicht wirklich unberechtigt.
Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Natürlich kann man alles instrumentalisieren, aber uns sollte es doch heute vor allen Dingen darum gehen, der Toten zu gedenken und nicht irgendwelche Instrumentalisierungen zu machen. Und was eigentlich ganz wichtig ist, wir müssen hier nach vorne schauen und es ist ein mahnendes, ein stilles Gedenken und nicht nur Soldaten, es sind ja auch Zivilpersonen gestorben und das sollte unsere Werte heute sein. Also nicht zu instrumentalisieren, ein stilles Gedenken und davon gehe ich aus, es hat hier immer so stattgefunden.
Aber was tut man? Sie wollen ja nicht instrumentalisieren, das ist klar. Genau. Aber was tut man, wenn das jetzt durch Gäste passiert? Wie wollen Sie das verhindern?
Also ich denke, da ist die Stadt Seelo sowie auch der Landkreis Märkisch-Oderland, der ja hier auch die Gedenkstätte der Seeloer Höhen betreibt. Also das muss man nochmal in Fokus setzen, die eine tolle Arbeit machen. Es ist eine tolle Gedenkkultur dort entstanden. Herzlichen Dank auch nochmal dafür. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ich hatte nochmal eine Rücksprache mit der Stadt sowie dem Landkreis. Also ich denke, also ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird, wie vielleicht jetzt hochgepusht wird.
Sie sagen ja, das Gedenken in Seelo wird vom Landkreis organisiert, der aber auch keine Vertreter der Bundes- oder Landesregierung eingeladen hat, eben mit Verweis auf stilles Gedenken. Warum das dann eigentlich auch nicht? Ist es dann nicht folgerichtig, dass man es eben ganz ohne Politiker macht?
Ja, ich zähle mich zur Bevölkerung. Ich bin jedes Jahr dabei. Wir sind in Seelo. Ich bin hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Für mich gehört es schon seit meinem Gedenken dazu, dort stilles Gedenken zu vollziehen. Ich kenne das gar nicht anders mit meiner Familie. Wir sind hier an der Seite der Verstorbenen. Und es war, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, es war jedes Jahr so, dass hier ein stilles Gedenken stattfindet und nicht nur zum 80. Jahrestag. Natürlich wird es heute sehr stark instrumentalisiert, weil es eben 80 Jahre, weil es nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine passiert. Aber nochmal, ich bin hier einfach dafür, stilles Gedenken, einen Tag für die Toten und keine Instrumentalisierung.
Das sagt Sina Schönbrunn. Sie ist Landtagsabgeordnete der SPD aus Seelow. Das Gespräch mit ihr führte Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Stimme. Ohne sie läuft nichts hier bei uns im Radio. Heute ist der internationale Welttag der Stimme und dieser Welttag fällt auch noch auf ein besonderes Jahr, denn die Stimme ist auch das Instrument des Jahres, ausgewählt von den Landesmusikräten in Deutschland. Kulturreporterin Antje Bonhage hat Stimmen eingefangen.
Die Stimme ist das älteste und das weltweit verbreiteteste Instrument. Bereits in archaischen Gesellschaften wurde zu allen wichtigen Anlässen gesungen, sagt die Jazz- und Opernsängerin Jocelyn B. Smith.
Damals, so back in the day, wir haben mit unserer Sprechstimme und Gesangsstimme gesungen über unsere neugeborenen Kinder. Wir haben unsere Stimme verwendet als Medizin. Wir haben über unsere Kranken gesungen. Wir haben auch die Stimme verwendet, wenn einer ist im Sterben. Die Stimme ist mehr als ein Instrument. Es ist die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Es ist die einzige Möglichkeit, wo man spürt, unsere Menschlichkeit durch unsere Stimme, unsere Emotionen. Man spürt einfach die Energie, die Frequenzen.
So ist die Stimme ein sehr persönliches Instrument, ein höchst individuelles und individuell höchst unterschiedlich. Ob professionell oder im Privaten, mit der eigenen Stimme zu spielen, macht einfach Spaß, findet Sabine Eier. Sie hat Gesang studiert und singt seit 2011 als Altistin im Rundfunkchor Berlin.
Man kann auch einfach so solche Sachen machen oder man kann auch ganz tiefe Tiere nachmachen, singen oder sprechen. Oder man kann einfach ganz, ganz viel verschiedene Sachen mit seiner Stimme machen und man kann übergehen von Sprechen zu Singen und wieder zurück und all solche verrückten Dinge machen.
Veronika, 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 der Mensch ist doch Veronika.
Klar ist, kein anderes Instrument ist so vielfältig wie die menschliche Stimme. Sie ist in jedem musikalischen Genre einsetzbar. Sie begleitet jede und jeden Einzelnen durchs gesamte Leben. Sie muss nicht in einem Instrumentenkoffer transportiert werden, wir tragen sie immer bei uns. Trotzdem möchte sie gepflegt werden. Profi, aber auch Laiensänger singen sich zum Beispiel immer erst ein, bevor sie richtig loslegen.
Diese Stimme einfach ist eine Beziehung mit dieses Universales, dieses Göttliches und dieses Creative Power.
So Jocelyn Smith. Die Sängerin freut sich, dass die Stimme 2025 als Instrument des Jahres gewürdigt wird. Sie, eine gebürtige New Yorkerin, glaubt fest an die verbindende Kraft, die in den Stimmen der Menschen steckt, wenn sie sich zusammentun.
Ja, lauter Stimmen heute am Welttag der Stimme. Außerdem ist ja die Stimme in diesem Jahr auch noch das Instrument des Jahres. Und jetzt werde ich mal meine Stimme dafür einsetzen, um Ihnen nochmal den Wetterbericht nahezubringen. Wir haben heute viel Sonne, ist also relativ einfach mit dem Wetterbericht. Wir haben deswegen auch keinen Regen und es ist ja unglaublich warm oder wird auch noch 24 bis 27 Grad. Sommerlich warm, morgen dann auch nochmal 19 bis 28 Grad und dazwischen eine Nacht sternenklar mit 15 bis 12 Grad an Tiefstwerten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Hohenschönhausen und Dreieck Barnim liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Kleinmarzens und Köselitz. Stau an einer Baustelle. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. 30 Minuten plus. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Potsdam-Nord und Vöben ein Stau wegen Bauarbeiten, dort 20 Minuten plus. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Storkow und Fürstenwalde-Ost ebenfalls Stau an einer Baustelle. A13 Berlin Richtung Dresden, zwischen Starkow und Lübbenau, 12 Kilometer Stau nach einem Unfall im Baustellenbereich, 30 Minuten stehen sie an. B2 im Kreis Potsdam-Mittelmark, zwischen Treuenbrietzen und Buchholz, Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenabrissarbeiten läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn.
12 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Krabowski. Guten Tag. Der ukrainische Botschafter nimmt nicht am Gedenken in Selo teil. Zum einen wegen Russlands Krieg gegen sein Land, aber vor allem, weil sich die Ukraine in der Art und Weise des Gedenkens an die Opfer des Zweiten Weltkriegs nicht in der sowjetischen Tradition sieht, wie er dem RBB erklärte. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Heute vor 80 Jahren hat die Schlacht um die Seeloer Höhen am Oderbruch begonnen. Bei den Kämpfen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges waren Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet worden. Am Vormittag wurden am Denkmal in Seelo Kränze niedergelegt. Zuvor hatte es rege Diskussionen um das stille Gedenken gegeben. In einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes wurde empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter aus Russland oder Belarus einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelo Schönbrunn hat das zurückgewiesen. Sie sagte im rbb24-Inforadio, man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seine Landsleute zu gedenken. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. In Berlin-Westend kommt der Abriss der A100 Ringbahnbrücke weiter gut voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist der Rückbau des Mittelbereichs, der über die wesentlichen Gleisanlagen führt, seit dem Morgen abgeschlossen. Über den Stand der Arbeiten wollen sich am Nachmittag Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren. Werner Schoninger, RBB 24.
Bisher sieht der Plan vor, dass die Ringbahnbrücke sowie die Westendbrücke bis 25. April weitgehend abgerissen sind. Sobald der Schutt von den Gleisen geräumt ist, soll die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder durchfahren. Die Brücken müssen nach Angaben der Autobahngesellschaft neu gebaut werden, weil die alten Bauwerke als marode gelten, unter anderem wegen eines Risses im Tragwerk der Ringbahnbrücke. In ganz Deutschland gibt es rund 16.000 baufällige Brücken, teilte die europäische Organisation Transport and Environment mit. Die Experten schätzen die Lage viel dramatischer ein als bislang angenommen.
Nach tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt,